HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
"500.000 Einwohner hat Bratislava, aber die Stadt platzt aus allen Nähten. An jeder freien Ecke entstehen neue Hochhäuser mit Wohnungen oder Büros.
Hier in Petržalka leben 123.000 Leute. Das ist die größte Neubausiedlung von Zentraleuropa.
Die Tatra ist zum Statussymbol geworden. Wer etwas auf sich hält in der Slowakei, der fährt am Wochenende hier in die Berge.
Die Touristen seien ihm willkommen, sagt der Chata-Wirt. Anders als die vielen Investoren aus der Hauptstadt Bratislava, die die Schönheit der Hohen Tatra mit immer neuen Bauprojekten zerstörten.
Kommen Sie raus, skandieren etwa 120 Männer vor dem Landwirtschaftsministerium in Bratislava. Auf ihren Plakaten ist zu lesen: Agromafia raus aus der Slowakei.
Der grausame Mord an Jan Kuciak und seiner Verlobten hat das Land in eine tiefe politische Krise gestürzt. Noch nie seit der Gründung des Landes sind so viele Menschen auf die Straßen gegangen.
Bratislava war immer schon Schauplatz historischer Ereignisse. In diesem Frühjahr mit Massendemonstrationen nach der Ermordung eines Journalisten und seiner Freundin oder als die Slowakei von den Tschechen schied, ein eigener souveräner Staat wurde 1993 oder Jahrhunderte früher, als dort die österreichische Kaiserin Maria Theresia zur ungarischen Königin gekrönt wurde 1741. Was man übrigens heute noch mit den Füßen nachvollziehen kann, in den Gassen der Altstadt, den Messingschildkrönchen folgend, die den damaligen Krönungsweg der Herrscherin ausweisen. In Bratislava wurde und wird immer noch Geschichte geschrieben. Und doch liegt es abseits der Touristenströme in Europa. Nach Barcelona reisen weit mehr Menschen. Wir machen's heute aber anders. Der Tag ist heute auf Weltreise in Bratislava bei unserem Korrespondenten Peter Lange. Guten Abend, Herr Lange.
Ja, schönen guten Abend.
Machen wir es doch, wie man das vor Beginn jeder Reise tut. Wir beugen uns mal über die Landkarte. Seit Bratislava die Hauptstadt der Slowakei ist, fällt politischen Geografen sofort auf: Wien und Bratislava liegen nur 60 Kilometer auseinander. Sie sind die einander nächstgelegenen Hauptstädte Europas. Wie erleben Sie als politischer Korrespondent diese Nachbarschaft? Orientiert man sich in Bratislava auch an Wien?
Also nach meinem Eindruck weniger an Wien als an Prag. Die 75 Jahre gemeinsame Staatlichkeit, Tschechoslowakei seit 1918, das wiegt wohl schwerer. Auch der gemeinsam durchlebte Kommunismus auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Es gibt eine kleine Tradition, ein gewählter tschechischer Präsident reist als erstes nach Bratislava und die Beziehungen zwischen Prag und Bratislava sind sehr gut, sind exzellent, wie bei einem geschiedenen Ehepaar manchmal. Die verstehen sich ja auch manchmal hinterher besser als in der Ehe.
Ihr Hauptsitz ist Prag, dort ist das ARD-Büro. Auf Bratislava aber haben Sie regelmäßig Ohren und Augen gerichtet und da arbeiten Sie ja auch in einem gemeinsamen Kulturraum. Prag, Sie haben es erwähnt, Wien aber auch und das heutige Bratislava, die gehörten zur Habsburger Monarchie, die einen Vielvölkerstaat regierte. Gibt es in den drei genannten Städten noch das kollektive Empfinden, dass man eine gemeinsame Vergangenheit teilt?
Also nach meinem Eindruck eher nicht. Das war einmal ein gemeinsamer Kulturraum, in dem Tschechen lebten und Slowaken, Deutsche, Juden, Ruthenen, Ungarn, Sinti und Roma mit Deutsch als gemeinsamer übergeordneter Sprache der Elite, der deutschen Elite, mit Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Jiddisch als Volkssprachen. Dieser Kulturraum ist zerstört worden durch den Ersten Weltkrieg und die Zeit danach, durch das NS-Regime, durch den Kommunismus. Heute ist die Sprache eine Barriere, wenn auch nicht gar so hoch. Es sprechen immer noch viele Deutsch. Manches wächst auch wieder zusammen in diesem Raum. Deutsch ist auch im Kommen. Es gab gerade einen großen Deutschkongress in der Slowakei. Aber von einem gemeinsamen Kulturraum, da wäre ich vorsichtig, zurückhaltend. Was es auf jeden Fall gibt, ist ein gemeinsamer Wirtschaftsraum zwischen Bratislava und Wien. Es gibt sehr viele Slowaken, die jenseits der Grenze in Österreich sich angesiedelt haben, weil es da billiger ist. Es gibt Unternehmen, die beidseits der Grenze tätig sind, und das ist begünstigt dadurch, dass es auf beiden Seiten eben eine offene Grenze gibt und eben auf beiden Seiten den Euro.
Und was aber gemeinsam ist, sind Verkehrswege. Wie lange brauchen Sie von Prag nach Bratislava, wenn Sie mit dem Auto fahren?
Mit dem Auto sind das gut 4 Stunden. Das liegt daran, dass die Autobahn meistens mehrere Baustellen hat. Historisch gesehen sind die Slowaken auch deutlich mehr nach Budapest orientiert. Das sind auch nur 200 Kilometer. Vor 1918 gehörte ja die Slowakei zu Ungarn. Das nannte man damals Oberungarn. Und die zentrale Achse war eigentlich Wien, Pressburg, Budapest. Alles an der Donau gelegen. Und das Pressburg war eine kleine, ja, fast verschlafene Residenzstadt. Da fuhr man halt dann durch. Das hat sich jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren geändert.
Als die österreichische Kaiserin Maria Theresia im heutigen Bratislava, das früher Pressburg hieß, zur ungarischen Königin gekrönt wurde, da reiste sie natürlich nicht auf der Autobahn und auch nicht in der Kutsche, sondern auf der blauen Donau dorthin mit großem Gefolge. Das war ein Großereignis, das weit über den Tag hinaus wirkte. Es beschäftigt sogar noch heute Slowaken, den früheren Botschafter seines Landes in Kanada beispielsweise, der auch als Autor arbeitet. Er heißt Anton Hükisch. Maria Theresia lässt ihn nicht los und er sie nicht.
In der letzten Juniwoche des Jahres 1741 legte in Wien eine mit roten und grünen Flaggen geschmückte Flottille ab. Sie glitt unterm Deviner Felsen entlang. Die purpurne Sonne beleuchtete die Mauern der Pressburger Burg und den mächtigen Westturm mit den Krönungskleinodien. Die Schiffe legten nach einem komplizierten Manöver an der Wiese unterhalb des Burghügels an. Auf dem Anger ein großes Zelt mit Flaggen und bunten Bändern. Am Rande der Wiese Massen von Neugierigen aus Pressburg und allen slowakischen und ungarischen Komitaten. Vor ihnen die Fahnen der Fußtruppen und Husaren. Zusammen mit Maria Theresia und ihrem Gemahl schickten sich auch einige österreichische und böhmische Würdenträger an, die Schiffe zu verlassen, aber Posten in roten Pelzwämsern geboten ihnen energisch Halt. Laut der Krönungsordnung mussten der König und die Königin als Erste den Boden des Königreichs betreten. Das Herrscherpaar trug Reisekleidung, Maria Theresia ein leichtes stahlgraues Kleid mit reichen Spitzen und einem durchgeschwitzten hohen weißen Kragen, die Haare frei fallend, und Franz mit strahlend weißer Perücke, einem dunkelblauen Rock mit Spitzenhemd, 3 Orden auf der Brust. Der Primas begrüßte das Herrscherpaar und geleitete es in das Zelt, wo es heiß und stickig war. Im Vorraum waren 2 Vorhänge angebracht. Eine Pressburger Dame schob vor Maria Theresia den einen Vorhang zur Seite, Franz wurde in eine 2. Kammer geführt. Fortan durfte er sich offiziell nicht mehr an der Seite seiner Gemahlin zeigen. Maria Theresia wird König von Ungarn sein.
Maria Theresia sah damals im Juni 1741 bei ihrer Krönung offenbar sehr gut aus. Sie war jung, ihr blondes Haar glänzte und die jungen Soldaten, die erstarrten bei ihrem Anblick, wie der Autor Anton Hükisch zu wissen glaubt. Sie kam in eine Stadt, die heute die Hauptstadt der Slowakei ist und natürlich ganz anders als im 18. Jahrhundert. Was aber ebenso ist wie damals, das ist die Krönungskirche, die Kathedrale des heiligen Martin. Und dort immer Ende Juni versuchen die Bratislava lebenden Krönungsspiele und Ritterturniere zu veranstalten. Und sie versuchen damit, die längst vergangenen Habsburger Glanzzeiten in Bratislava heraufzubeschwören. Was Maria Theresia natürlich nicht sehen konnte, das ist die neue Brücke über die Donau. Kilian Kirchgessner mit einem Rundgang durch das alte und das moderne Bratislava.
Auf 6 Spuren führt die mächtige Brücke über die Donau, ein monströses Bauwerk aus Beton, das zum Wahrzeichen von Bratislava geworden ist. 85 Meter hoch erhebt sich der Brückenturm in den Himmel. Die Einheimischen haben ihn wegen seiner futuristischen Fensterstreifen kurzerhand UFO getauft. Am Empfang bedient eine junge Frau den Aufzug, der Besucher in wenigen Sekunden hoch über die Stadt befördert. Ivan Mrena heißt der junge Mann, der hier oben das Sagen hat. Er leitet das Restaurant mit gewaltigem Rundumblick. Da vorne ist unsere Burg mit den markanten 4 Türmen und da sehen Sie die Altstadt mit der St. Martins-Kathedrale. Unter uns ist die Anlegestelle der Personenschiffe. Ein wenig weiter donauaufwärts liegt der Lastenhafen. Und wenn wir dann weiter in die Ferne schauen, die Berge dort vorne gehören schon zu Österreich. Da auf der anderen Seite ist Ungarn zu sehen. Und dort hinter den Bergen liegt Tschechien. Bratislava liegt in einem 4-Länder-Eck und besonders eng ist die Verbindung nach Wien. Nur 60 Kilometer trennen die beiden Hauptstädte. 500.000 Einwohner hat Bratislava, aber die Stadt platzt aus allen Nähten. Es herrscht Vollbeschäftigung. An jeder freien Ecke entstehen neue Hochhäuser mit Wohnungen oder Büros. Vom Aussichtsturm aus liegen beide Gesichter zum Greifen nahe, die Bratislava prägen, das Pittoreske und das Monströse. Die Altstadt mit all ihren Kirchtürmen, Kopfsteinpflaster, Gassen und Plätzen, aber genauso die Plattenbausiedlungen, die von allen Seiten an die Altstadt herandrängen. Vom Turm aus geht es in die Altstadt, die direkt am Fuß der Brücke beginnt. Sie wirkt immer noch eng und verwinkelt wie im 19. Jahrhundert. Am mondänsten ist Bratislava auf dem Vjestoslav-Platz. Hier herrscht eine Mischung aus Wiener Flair und mediterraner Leichtigkeit. Springbrunnen, Straßen, Cafés und ein gemächliches Flaniertempo prägen die Altstadt, in der früher sogar Kaiserin Maria Theresia gekrönt wurde. Einer von denen, die einen modernen Geist in die alte Stadt bringen wollen, ist Arthur. Er empfängt im ersten Stock eines barocken Hauses mitten in der Altstadt. Flat Gallery steht auf seinem Klingelschild. Eigentlich ist das hier unsere Wohnung, die wir aber in eine Art Gesellschaftsraum umgewandelt haben. Früher war es ja normal in den Städten, dass sich in öffentlichen Räumen kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse abspielten. Wir wollen daran anknüpfen und haben hier eine Galerie eingerichtet, in der wir uns auf junge Künstler spezialisieren, meistens frische Absolventen der Kunsthochschulen. Arthur ist um die 30 Jahre alt und stolz zeigt er auf die Bilder an den Wänden. Ein slowakischer Künstler hat sie gemalt, der jetzt in London lebt. Und 2 Monate lang kann jeder hier in Bratislava an der Türe klingeln und sich die Ausstellung anschauen. Danach wird umdekoriert und der nächste Künstler kommt an die Reihe. Und wenn kein Gast da ist, dann sind die Ausstellungsräume das Wohnzimmer von Arthur. Die Leute haben lange nicht kapiert, dass das eine Wohnung ist. Sie dachten, es sei eine klassische Galerie und alles gehöre zur Ausstellung. Hier stand zum Beispiel eine Dame, die hatte mein Tagebuch in der Hand und blätterte darin herum. Und jemand anders hat alles fotografiert, sogar die Bücher im Regal, weil er dachte, das seien Exponate. Inzwischen gehört die Flat Gallery zu den festen Adressen im Kulturleben von Bratislava. Und wieder ist damit die alte Stadt ein ganzes Stück jünger geworden.
Bratislava ist jünger geworden, aber trotzdem treibt dort ein Dämon sein Unwesen, der schon zu Zeiten der Habsburger Dynastie höchst lebendig war. Sein Name ist Korruption und sein Lebenselixier die Gier. Peter Lange, im Frühjahr wurde ein slowakischer Journalist ermordet, der die Korruption slowakischer Politiker quer durch alle Parteien aufgedeckt hatte. Worum ging es da?
Also es handelt sich um den Fall des Journalisten Jan Kuciak, der das Land wirklich schwer erschüttert hat. Er und seine Verlobte Martina Kuschnirova sind am 20. Februar in ihrem Haus in der Nähe von Bratislava erschossen, aufgefunden worden. Und das Ganze war inszeniert wie ein Mafiamord. Kuciak hatte zuletzt recherchiert über Verbindungen zu italienischen Geschäftsleuten in der Ostslowakei, die sich durch ihre Beziehungen in die Politik große Ländereien angeeignet haben und EU-Subventionen bekommen haben für Land, das gar nicht bebaut wurde. Und die politischen Verbindungen reichten bis ins Umfeld des damaligen Ministerpräsidenten Robert Fico. Das hat er also recherchiert und deswegen lag die Vermutung nahe, dass er aus diesen Gründen umgebracht worden ist. Diese italienischen Geschäftsleute, um die es da ging, sind für ein paar Tage festgenommen worden, dann wieder freigelassen worden. Über den Stand der Ermittlungen weiß man bis heute nichts. Der Polizeipräsident, der Innenminister mussten inzwischen auch gehen und auch der Ministerpräsident selbst wurde ausgetauscht.
Diese Verquickung von Politik und Wirtschaft, die brachte ja in Bratislava zigtausende auf die Straßen und nicht nur in der slowakischen Hauptstadt. Das hat die politische Kultur ganz schön gerockt, stimmt's?
Ja, es zeigt zumindest, dass es zwei politische Kulturen gibt. Die eine politische Kultur, nennen wir es mal die traditionelle, die kennt diese strenge Trennung von Politik und Wirtschaft, was wir mit Compliance bezeichnen, eigentlich nicht. Das ist ein kleines Land, eine kleine Elite, anything goes. Jede Regierung, die an der Macht war, hat ihre Affären am Hals gehabt. Vieles geht so nach dem Kölschen Prinzip, man kennt sich und man hilft sich. Es gibt Ausschreibungen zum Schein. Es gab EU-Mittel für Forschung, die gingen an jede kleine Klitsche, aber nicht an die Hochschulen. Und ganz allgemein, eigentlich geht man in die Politik, um Geld zu verdienen. Und dagegen wenden sich nun die Leute, die auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, also das wollen wir auf keinen Fall. Der Fall Kuciok war so ein Wendepunkt, der die Leute aufgerüttelt hat und aufgewühlt hat, die auch die Slowakei als ein polarisiertes Land zeigt. Die da auf die Straße gehen, die wollen sich nicht damit abfinden, dass sie dieses Label Mafia-Staat nun bekommen haben. Das hatte also, wie gesagt, auch Folgen. Die Regierung, der Ministerpräsident ist zurückgetreten. Man wollte eigentlich Neuwahlen, das ließ sich jetzt nicht durchsetzen. Aber seither gibt es immer wieder Proteste, praktisch an jedem Monat, wo dieser Freitag wieder kommt, wo man den Jan Kuciak gefunden hat. Dann gibt es wieder Proteste in Bratislava und in der Umgebung, in den anderen Städten. Und die Frage ist halt, wie man das jetzt umformt in eine Politik, die dann irgendwann auch mal in den Institutionen Einfluss hat.
Aber es geht ja nicht nur um mafiöse Strukturen, sondern auch um die Freiheit der Medien. Wie unabhängig und vielfältig ist denn überhaupt noch der Journalismus in der Slowakei?
Also unabhängiger, als man denken mag. Ich habe im Dezember mit Matusz Kostolny lange geredet. Das ist der Chefredakteur von Denik N, einer neu gegründeten Internetzeitung. Und der sagte mir damals, also wir haben kein gravierendes Problem mit der Pressefreiheit. Unser Problem ist, dass das, was wir aufdecken, in der Regel folgenlos bleibt. Also Polizei und Justiz haben diese Fälle in schöner Regelmäßigkeit beerdigt. Es gibt immer wieder mal Drohungen gegen Journalisten. Das ist an der Tagesordnung. Der Ministerpräsident Fico selber war da auch kein Kind von Traurigkeit. Aber eigentlich war es um die Pressefreiheit nicht so schlecht bestellt. Das war aber vor dem Fall Kuciak. Seither sieht man die Dinge etwas anders. Allerdings, paradoxerweise, sind seither Journalisten geradezu unantastbar in der Slowakei. Die können viel mehr machen, als sie vorher machen konnten, weil man einen solchen zweiten Fall sich natürlich nicht leisten kann. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Slowakei steht viel mehr unter Druck. Der hat seit Januar einen neuen Chef und er ist ziemlich klar, er will die Normalisierung der Arbeit und das heißt im Grunde, er will den Rundfunk auf Regierungslinie bringen. Da sind jetzt auch ganz viele Leute nach Protest ausgeschieden.
Von Pressefreiheit war im 18. Jahrhundert noch keine Rede. Europa wurde von absolutistischen Herrschern regiert. Menschen waren damals untertan, nicht selbstbewusste Bürger mit Rechten. Aber auch den Untertanen musste man etwas bieten. Und das tat Maria Theresia bei ihrer Krönung im heutigen Bratislava. Damals hieß es Pressburg. Die rüschte sich richtig auf.
Maria Theresia stürzte an die Porzellanwaschschüssel und benetzte ihr Gesicht. Das Zeltfenster ließ sich nicht öffnen. Hinter den Leinwandwänden traten tausende Soldaten von einem Bein aufs andere. Die Kammerfrauen machten sich gemeinsam mit den Pressburger Damen ans Werk. Sie entkleideten Maria Theresia, wuschen ihr den Rücken, parfümierten sie und legten ihr das Krönungsgewand an. Ein schönes, aber schweres Kleid, das Mieder mit Rubinen, Smaragden und Brillanten besetzt. Maria Theresia atmete mühsam. Freudig erregt trat sie dann aus dem Zelt an die frische Luft. Die goldenen Haare glänzten, der entblößte Brustansatz schimmerte. Hunderte winzige Sonnen strahlten auf dem Busen und dem schlanken Hals. Tausende Soldaten erstarrten. Die ungarischen Herren kniffen die Augen zusammen. Man geleitete sie zu der mit Gold verzierten Kutsche, die einem Schlitten ähnelte. Pferdegetrappel, Staub, Hurra! In diesem Land schreien alle. Sie lachen und gestikulieren. Sie fühlte sich allein in diesem Wirrwarr. An den Stadtmauern entlang fuhr man sie auf die Burg hoch.
Anton Hückisch über die Krönung Maria Theresias. Noch unter ihrer Herrschaft begannen Wirtschaftsreformen, erste Versuche, Zölle, Binnenzölle aufzuheben und damit den Wohlstand ein bisschen auf höheres Niveau zu bringen. Darum geht es noch immer, auch in der heutigen Slowakei. Heute ist das Land Mitglied des gemeinsamen Schengen-Raumes der EU. Waren können unbeschränkt hin und her gebracht werden. Aber gut geht es dennoch nicht allen Slowaken. Viele ausländische Firmen, vor allem aus Deutschland, fanden und finden das Land attraktiv wegen seiner niedrigen Löhne. Die Slowaken aber nicht mehr.
Für Robert Fico, bis März Ministerpräsident und bekennender Populist, mit einem extrem guten Gespür für Stimmungen, für Fico also war es ein zentrales Projekt, um die Kernkompetenz seiner linkspopulistischen Smer als Anwalt der kleinen Leute zu stärken. Das Sozialpaket, das er im vergangenen Herbst auf den Weg gebracht hat. Als Sozialdemokrat halte ich mich immer an den Grundsatz, dass jeder, der seinen wirtschaftlichen Erfolg mit billiger Arbeitskraft aufbauen will, nur Armut und gewaltige Unterschiede schafft. Und um auch optisch zu demonstrieren, wo er steht, machte er auch noch mal selbst eine Nachtschicht mit, bevor das Sozialpaket ins Parlament ging. Wer denkt, die Löhne in der Slowakei steigen viel zu schnell, soll sich doch mal für 8,5 Stunden ans Band stellen, für 500 Euro im Monat. Dann wird er begreifen. Und ich rede dabei von brutto, nicht von netto. Seit dem 1. Mai ist das Sozialpaket Realität, zumindest der Teil, in dem es um die Zuschläge in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen geht. Die Zeitung Pravda hat es vorgerechnet, wenn ein slowakischer Arbeitnehmer mit einem Grundgehalt von 900 Euro am 1. Mai 8 Stunden gearbeitet hat, dann hat er diesmal 45 Euro mehr verdient. Das dürfte die slowakische Wirtschaft noch verkraften, trotzdem ein Problem mit Ansage in einem Land, das nach neoliberalen Konzepten konkurrenzfähig gemacht wurde. Niedrige Löhne und Sozialabgaben, niedrige Steuern, wenig Regulierung. Das Jahr 2018 sehen wir als kritisch, meinte kürzlich Juraj Sinaj, der Verbandschef der slowakischen Autoindustrie. Denn wir erkennen klar, dass die Parameter, die die Konkurrenzfähigkeit der Slowakei getragen haben, an ihre Grenzen stoßen. Konkret sind es der Arbeitskräftemangel und steigende Lohnkosten. Der Arbeitskräftemangel. Immer mehr Branchen in der Slowakei klagen darüber, dass sie keine geeigneten Mitarbeiter mehr finden. In der Autoindustrie, in der IT-Branche, im Gesundheitswesen. Es fehlen Handwerker, Lehrer und Busfahrer im Land, bis zu 100.000 Fachkräfte jetzt schon. Die größten Risiken sehen wir in erster Linie im Arbeitskräftemangel, sagt auch Peter Mihok, Präsident der slowakischen Wirtschafts- und Industriekammer. Was wir noch auf dem Arbeitsmarkt finden, entspricht nicht den Erfordernissen. Ein neues, duales Ausbildungssystem nach deutschem Vorbild ist gerade erst eingeführt worden und wirkt noch nicht richtig. Aber viele der gut Ausgebildeten bleiben auch nicht im Land. Die europäische Freizügigkeit gilt eben nicht nur für Investoren und ihr Kapital, sondern auch für Arbeitnehmer. Nach verschiedenen Schätzungen sind zwischen 2001 und 2016 5% der Slowaken ins Ausland gegangen. 14% aller Studierenden besuchen ausländische Hochschulen, die Hälfte von denen kehrt nicht zurück. Und das ist das Dilemma der slowakischen Regierung. Gerechte, angeglichene westeuropäische Löhne vertreiben die Investoren, Billiglöhne vertreiben die gut ausgebildeten Arbeitskräfte, die woanders das Dreifache verdienen können. Und wo es keine geeigneten Arbeitskräfte gibt, bleiben wiederum auch die Investoren weg. Entweder wir versuchen, diese mit besseren Konditionen zur Rückkehr zu bewegen, oder wir müssen über Arbeitnehmer aus Drittländern reden. Ein Rückkehrerprojekt gibt es. Mit einem Aufwand von 3 Millionen Euro über 3 Jahre sollen jeweils 50 Experten pro Jahr ins Land zurückgeholt werden. Der Erfolg ist überschaubar. 13 Personen haben sich bislang überreden lassen. Und ausländischer Arbeitnehmer wird wohl nicht einfach in einem Land, das sich über die Flüchtlingspolitik den fremdenfeindlichen Virus eingefangen hat.
Peter Lange, in Ihrem Bericht schildern Sie, wie viele Slowaken in andere Länder abgewandert sind und vorerst nicht zurückkommen. Gleichzeitig wehrt sich die Regierung gegen Migration und auch die Aufnahme von Flüchtlingen. Das war unter Maria Theresia im 18. Jahrhundert auch schon Thema. Die Habsburgerin holte Fremde in ihr Land, sogenannte Kolonisten, um etwas gegen den Bevölkerungsschwund zu tun. Für die heutigen Machthaber in der Slowakei, wie auch der im Nachbarland Ungarn, ist das aber keine Option. Warum nicht?
Naja, ja und nein. Also man will keine unkontrollierte Migration haben, wie man die im Herbst 2015 in Deutschland beobachtet hat. Das ist das Schreckgespenst überall in den mitteleuropäischen Ländern. Andererseits, man will schon gezielt Arbeitskräfte holen, wie Maria Theresia seinerzeit auch. Also man denkt an Ukrainer, an Serben, an Leute aus dem gleichen Kulturkreis, bei denen man denkt, da ist die Integration dann nicht so schwer. Das Entscheidende bei diesen V4, bei diesen Visegrad-Ländern ist, bei anderen auch, aber nicht so laut, wer jahrhundertelang fremdbestimmt gelebt hat, der tut sich schwer, etwas von dieser mühsam erlangten Souveränität wiederherzugeben. Und der Ausdruck dieser Souveränität ist nun mal die Kontrolle der Grenze. Ich kann selber entscheiden, wen ich reinlasse und wen nicht. Also Zuwanderung ja, aber bitte kontrolliert. Und ja, die entscheidende Frage ist, ob das funktioniert, wenn der xenophobische Virus erstmal drin ist. Vor kurzem ist in Bratislava ein philippinischer IT-Experte von einem Neonazi erschlagen worden. Der Mann lebte dort schon 10 Jahre. Er wollte 2 Kolleginnen vor diesem Mann schützen. Also man sieht, ganz so leicht wird es dann doch nicht, gezielt Arbeitskräfte zu holen. Es gibt dann kaum mehr einen Unterschied zwischen EU-Ausländern oder Fachleuten oder was auch immer und denen, die man nicht haben will. Ausländer ist dann halt Ausländer. Und da werden die sich sicherlich ein wenig schwer tun.
Die Slowakei ist nicht das einzige Land in dieser Region, die xenophob oder vom xenophoben Virus befallen ist. Sie haben sie schon genannt, das sind die sogenannten Visegrad-Staaten. Läuft die Slowakei da mit oder sind die Treiber in diesem politischen Verbund?
Also sie sind da schon ein eigenständiger Faktor. Die Slowakei hat als erstes gegen diese sehr umstrittene Quotenregelung über die Flüchtlingsverteilung vom September 2015 geklagt. Sie hat intern, innenpolitisch das auch immer genutzt und dagegen gewettert. Andererseits ist sie in der Außenpolitik sehr geschmeidig. Sie hat sich immer der Rechtsprechung der EU gebeugt, hat immer gesagt, wir sind politisch dagegen, aber rechtlich tragen wir alles mit, was da entschieden wird. Und sie haben immer argumentiert, es funktioniert doch nicht. Es kann doch nicht im Interesse zum Beispiel von Deutschland sein, wenn die Flüchtlinge alle weiter wandern. Die wollen doch gar nicht zu uns. Und mit diesem geschmeidigen, smarten Ansatz haben sie es immerhin geschafft, dass es zwar Vertragsverletzungsverfahren gibt der EU-Kommission gegen Polen, Tschechoslowakei und Ungarn, nicht aber gegen die Slowakei.
Und wird denn der deutsche Bundesinnenminister auch mit der Slowakei über beschleunigte Rückführungsabkommen von Asylbewerbern verhandeln? Will man das in Bratislava überhaupt?
Also auf der Liste der Länder, die sich angeblich bereit erklärt haben, über solche Abkommen, Vereinbarungen zu verhandeln, stand die Slowakei nicht drauf. Man hat das in Bratislava damit begründet, dass man gesagt hat, eigentlich macht das bei uns doch keinen Sinn. Das wäre eine inhaltsleere Geste, die brauchen wir doch nicht, denn wir haben doch niemand, der bei uns registriert wird und den wir dann gegebenenfalls aus Deutschland zurücknehmen müssen. Also wir brauchen sowas gar nicht.
Weil tatsächlich auch kaum Asylbewerber in der Slowakei ankommen. Die nehmen andere Routen, stimmt das?
Die nehmen andere Routen oder sie kommen unerkannt durch das Land, man merkt es nicht. Aber die Grenzen sind ja Richtung Ungarn abgedichtet, sie sind abgedichtet Richtung Österreich. Also die kommen kaum durch und an Asylbewerbern haben sie ja eine Zahl aufgenommen. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es war irgendwie unter 100. Also das ist eigentlich nicht der Rede wert.
Erstaunlich eigentlich, dass trotzdem diese Rede von Überfremdung und das Betonen der Unabhängigkeit trotzdem auf so einen fruchtbaren Boden fällt. Das haben wir auch hier in manchen Bundesländern. Gibt es kaum Flüchtlinge, umso größer sind die Ängste. Das ist bei Ihnen in der Slowakei offensichtlich auch so.
Ja, das hat auch damit zu tun, wie in den genannten Bundesländern, dass der Ausländeranteil sehr niedrig ist. Von etwas mehr als 2% spricht man. In der ganzen Slowakei leben überhaupt nur 1000 Muslime. Die Angst vor Muslimen ist hier genauso thematisiert worden, wie in anderen Ländern der V4-Gruppe auch. Also der islamistische Terrorismus geht von Muslimen aus. Also wenn ich das Land sicher haben will, dann lasse ich am besten keine Muslime rein. Das hat der damalige Ministerpräsident Robert Fico im letzten Wahlkampf sehr geschürt. Der Versuch halt, wie man das kennt, Themen und Sprachgebrauch der extremen Rechten zu übernehmen, in der Hoffnung, dann auch deren Wähler zu übernehmen. Das hat auch da nicht funktioniert. Es gibt seit der letzten Wahl eine richtige, originär faschistische Partei im Parlament mit etwa 10%, unsere Slowakei, deren Leitbild ist der faschistische Staat. Die Slowakei war einmal selbstständig vorher von Hitlers Gnaden in den 40er Jahren. So, also wie gesagt, das Muster ist dasselbe. Man hat wenig Erfahrung mit Ausländern und wenn man da nach Deutschland guckt, sowas wie da will man auf gar keinen Fall.
Kurzer Rückblick und ein letztes Mal in dieser Weltreise des Tags nach Bratislava zum Krönungstag der Maria Theresa. Sie ist jetzt in der historischen Nacherzählung von Anton Hückisch im Dom.
Die Orgel braust, der Dom erzittert in den schlanken Pfeilern. In der Sakristei legt man Maria Theresia den ausgeblichenen Krönungsmantel im byzantinischen Stil mit den Abbildern von Heiligen um die Schultern. Laut der Tradition ist es der Mantel des heiligen Stephan. Er riecht nach Naphthalin, ist zerfranst und beschädigt, vor allem unerträglich schwer. Für starke Männer bestimmt, nicht aber für eine Frau. Gedränge, Unruhe, Befehle, Missverständnisse. Vor der Sakristei sind an Stangen die Landeswappen befestigt. Herolde werden sie an der Spitze des Zuges tragen. Zuerst das Wappen des historischen Regnum Hungariae, weiß-rote Streifen und das Doppelkreuz auf dem grünen Dreierhügel, das Symbol der ungarischen Ebene und der Flüsse sowie der Slawen im Karpatenbogen. Dann das rot-weiße Schachbrett Kroatiens, die fließende Kelter Slawoniens, die drei gekrönten Löwenhäupter auf dem blauen Feld, das Wappen Dalmatiens, die sieben roten Burgen auf goldenem Feld und im oberen Teil der schwarze Adler mit Sonne und Mond, das Wappen Siebenbürgens, daneben der Löwe der Kumanen. Im Zug werden auch die Wappen der Länder mitgetragen, die, wenn auch nur kurze Zeit, im Mittelalter von ungarischen Königen beherrscht wurden. Adler, Löwen, Stierköpfe, Kronen, Streifen.
So viele Völker im ehemaligen Habsburger Reich. Heute sind sie in souveränen Staaten organisiert, aber das macht Politik in Europa keineswegs leichter. Deswegen verlassen wir jetzt Bratislava und fahren in die hohe Tatra. Kilian Kirchgessner ist dort, unser Reiseleiter.
Ein wenig knarzt es, wenn Gäste die Holztreppe hinaufsteigen in der Villa. Vertäfelt sind selbst die Flure und die Balkone öffnen sich hinaus ins Bergpanorama. So hat sich Dr. Mikuláš Sonntag seine private Residenz immer vorgestellt. Sonntag war der Gründer von unserem Ort Nový Smokovec. Er hat den Startschuss gegeben für den Tourismus, für die Winteraufenthalte in der Hohen Tatra. Das ist sein Verdienst. Ein Haus weiter sind übrigens die Kurbäder, die er gegründet hat. Dana Faschingerova ist heute die Chefin der Pension, die nach dem Kurarzt Dr. Sonntag benannt ist. Eine energische Frau, die früher Hüttenwirtin war und jetzt wieder angekommen ist, unten im Tal. Nový Smokovec ist einer der Hauptorte in der Hohen Tatra. Bis heute erinnert er an das 19. Jahrhundert mit seiner Mischung aus karger Hochgebirgstradition und moderner Kurbadarchitektur. Es gab Phasen, da sind die Leute wegen der Schönheit der Natur in die Tatra gekommen, wegen der Berge. Dann wurden sie anspruchsvoller. Viele Hotels haben Wellness-Einrichtungen gebaut. Die Gäste, die heute kommen, sind von zu Hause daran gewöhnt, viel zu sitzen. Je näher sie am Haus parken können, desto besser. Die Tatra ist zum Statussymbol geworden. Wer etwas auf sich hält in der Slowakei, der fährt am Wochenende hier in die Berge. Der schnellste Weg vom Ortskern ins Hochgebirge führt mit einer Standseilbahn hinauf auf 1272 Meter Höhe. Damit endet auf einen Schlag die Zivilisation. Die nächsten paar tausend Meter, die die Berge sich noch erheben, sind die Wanderer auf sich allein gestellt. Diese Einsamkeit ist die Heimat von Peter Petrasch. Er ist Wirt auf der Rainerowa Chata, der ältesten Hütte der Tatra. Und vor allem ist er Träger. Sherpa werden sie auch genannt, die Männer, die die Berghütten mit Vorräten versorgen. Auf dem Rücken tragen sie unvorstellbare Lasten nach oben. Bei 207 Kilogramm liegt der Rekord. Selbst ganze Kühlschränke kommen so hinauf in die abgelegensten Winkel des Hochgebirges. Träger zu sein ist eine harte Arbeit, aber es zwingt einen ja auch niemand dazu. Viele Leute probieren das mal aus, aber nur wenige halten es durch. Das ist vermutlich auch ganz gut so, denn es hören vor allem die wieder auf, die schwächer sind. Die Guten bleiben. Peter Petrasch geht auf die 70 zu. Er ist einer der Veteranen unter den Tatra-Trägern. Die Tatra ist das einzige Hochgebirge Europas, in dem die Hütten noch nicht mit Seilbahnen oder Geländefahrzeugen versorgt werden. Wir Tatra-Träger haben einen Sinn für Abenteuer, das sicherlich. Aber es ist auch ein romantischer Beruf. Die Zufriedenheit kommt bei uns nicht nur von der körperlichen Anstrengung, sondern auch von der Umgebung, in der wir uns bewegen, von den Bergen. Es ist ein unglaubliches Panorama, das Peter Petrasch jeden Tag vor Augen hat. Zerklüftet sind die Felsen, so rau wie in den Massiven der Hochalpen, und häufig streift der Blick in die weite Ebene hinunter. Petrasch hat eine Art Holzleiter auf seinem Rücken, die weit über den Kopf hinaus nach oben steht. Unten ist eine Sprosse befestigt, auf der ein Fass Bier steht, dann eine Gasflasche für den Herd auf der Hütte und schließlich noch ein paar Getränkekisten. Peter Petrasch ist angekommen auf seiner Hütte. Zwei junge Musiker in Tracht spielen davor auf, die Gäste sitzen in der Sonne und lauschen. Am Wochenende übernehmen die Ausflügler das Kommando hier oben. Am Montag aber, da gehören die Berge wieder ganz allein Peter Petrasch und seinen Kollegen, den Sherpas der Hohen Tatra.
Landschaftlich sagenhaft schön offensichtlich, aber touristisch nicht erschlossen. Peter Lange am Wochenende fahren, die Hauptstädter in die Hohe Tatra. Unter der Woche ist es dort still. Möchten die Slowaken, dass das so bleibt?
Nein, der Tourismus ist schon ein Zweig, den man ausbauen will, auf den man setzt. Das war auch mal anders. Für DDR-Bürger war die Tatra, was die Alpen für die Westdeutschen waren. Also es sind sehr viele damals regelmäßig in die Tatra in den Urlaub gefahren. Das ist nach 1989 weitgehend verloren gegangen und noch nicht wieder aufgeholt worden. Also man möchte schon gerne am Tourismus viel Geld oder mehr Geld verdienen und den ausbauen, aber gleichzeitig soll alles so bleiben, wie es ist, in seiner Ursprünglichkeit. Das ist das typische Dilemma, was man dann als Tourismusmanager hat.
Aber wer die Hohe Tatra als Naturparadies bewahren will, vor Touristenströmen, welche Alternativen findet der denn im Land? Gibt es dort wilde Flüsse beispielsweise? Ist das was für Outdoor-Touristen?
Also Outdoor-Touristen finden alles, was man gerne haben möchte, wandern, klettern, Kanufahren und so weiter, was sehr unterbelichtet ist, aber was sich auf jeden Fall lohnt. Die Slowakei ist kulturell mindestens so interessant wie Tschechien. Jede Menge Schlösser, Kirchen, Klöster, Sehenswürdigkeiten, da gibt es ganz vieles zu entdecken. Also da sollte man sich nicht nur auf die Tatra konzentrieren. Insgesamt geht es eigentlich darum, einen Tourismus zu entwickeln, der dann halt die Übertreibung, die wir aus dem Westen kennen, vermeidet. Es ist nicht überall der gewohnte, bequeme Standard, aber vielleicht hat es ja auch einen besonderen Reiz, gerade bei denen, ja, die sonst immer nur Wellness und 4 bis 5 Sterne vor sich haben.
Einnahmen aus Tourismus erzielt man aber nur mit einer gewissen Infrastruktur. Sie sagten eben, es sind nicht alle Hotels auf 5-Sterne-Standard. Man braucht ja aber auch Straßen. Wir haben es eben vorhin in dem Bericht von Kilian Kirchgessner über die Hohe Tatra gehört. Seilbahn gibt's nicht so. Also ist das noch Entwicklungsland touristisch?
Ein bisschen vielleicht schon. Also das Eisenbahnnetz zum Beispiel ist historisch immer auf Budapest ausgerichtet gewesen und das Auto war lange Zeit ein Stiefkind. Wer mit Auto und mit der Bahn in der Slowakei reisen will, der braucht schon ein bisschen Zeit und der braucht ein bisschen Geduld. Das ist mit den Maßstäben, die wir so kennen, auch aus den Alpenländern nicht zu vergleichen.
Sie sind ja auch immer mal wieder, wie gesagt, Ihr Hauptsitz ist Prag, aber ab und zu und immer wieder in der Slowakei unterwegs. Was mögen Sie da eigentlich? Was macht Ihnen Spaß, was in Tschechien nicht ganz so ist?
Also was mir auffällt, ist die Offenheit der Leute. Die wagen mehr, sie riskieren mehr, sie unternehmen mehr. Es gibt eine Art von Unternehmergeist, den ich in Tschechien in dieser Ausprägung so noch nicht wahrgenommen habe. Die wissen, was sie können, sie wissen, was sie wollen. Sie sind sehr offen, sie kommen gut auf einen zu und reden mit einem. Das ist das, was mir in der Slowakei bisher besonders aufgefallen ist und auch besonders gefallen hat.
Und sie sind durchaus mutig. Das hat man bei den Demonstrationen gegen die Ermordung des slowakischen Journalisten gesehen. Und man hat es auch gerade wieder erlebt. Da haben sich Landwirte bemerkbar gemacht, die sich über Subventionen aus Brüssel ärgern und vor allem über jene, die sie ihrer Meinung nach ungerechtfertigt erhalten.
Kommen Sie raus, skandieren etwa 120 Männer vor dem Landwirtschaftsministerium in Bratislava. Mit ihren Traktoren sind sie 2 Tage und eine Nacht unterwegs gewesen. Auf ihren Plakaten ist zu lesen: Agromafia raus aus der Slowakei. Wir fordern Transparenz bei den Subventionen. Es sind Kleinbauern aus der Ostslowakei. Wir brauchen hier keine Oligarchen und Spekulanten, die kein Verhältnis zur Landwirtschaft haben, sagt Juraj Hospodar. Eigentlich wollten sie mit ihrer Treckerkolonne in die Stadt, aber die Polizei hat die Straßen gesperrt und die Kolonne auf einen Platz an der Donau geleitet. Und damit keiner auf dumme Gedanken kommt, gleich auch Wasserwerfer postiert. Jetzt sind sie zu Fuß in die Stadt gegangen und wollen Gabriela Matečná sprechen, die Landwirtschaftsministerin. Aber die weigert sich, will allenfalls 3 aus der Gruppe empfangen, aber das wollen die Demonstranten nicht. Es tut mir leid, dass die Protagonisten dieses Protests nicht zu mir raufgekommen sind, aber die meisten der 18 Punkte aus ihrem Kosicer Aufruf sind schon erfüllt worden. Das sehen die Landwirte ganz anders. Nichts hat sich bewegt, trotz aller Versprechungen. Es geht um Netzwerke organisierter Kriminalität, slowakische und italienische Agrarfirmen, die tausenden Kleinbauern das Leben schwer machen. Es geht um gestohlene Ernten und um Schlägertrupps, die sie unter Druck setzen. Nur einer kann Besitzer des Bodens sein, sagt František Oravec, einer der Sprecher der Bauern. Es kommt deshalb in der Ostslowakei oft zu physischen Angriffen und Pressionen gegen die rechtmäßigen Besitzer, damit sie keine Subventionen erhalten. Solchen Machenschaften ist der Journalist Jan Kuciak vor seinem gewaltsamen Tod auf der Spur gewesen. Fragwürdige Firmen beanspruchen und bekommen Millionen von EU-Subventionen für landwirtschaftliche Flächen, die ihnen nicht eindeutig gehören und die sie zum Teil auch gar nicht bewirtschaften. Das funktioniert, weil die Besitzverhältnisse häufig nicht geklärt sind. Es ist inakzeptabel, dass keine staatliche Behörde die Rechtsverhältnisse bei der Verteilung der Subventionen überprüft. Es ist nicht akzeptabel, dass die staatliche Landwirtschaftsagentur die Praxis zulässt, dass 2 für denselben Grund und Boden Subventionen fordern können. Von der Landwirtschaftsministerin erwarten die Bauern inzwischen nichts mehr. Sie hat früher die Landwirtschaftsagentur geleitet und ist selbst eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Auch der neue Regierungschef Peter Pellegrini hat sich eher abfällig über die protestierenden Bauern geäußert, die sich inzwischen landesweit organisiert haben. Ich verfolge die Situation sehr aufmerksam und habe die Ministerin aufgefordert, sich mit Vertretern dieser Initiative zu treffen. Andererseits habe ich Wert darauf gelegt, dass sie nur die Bauern empfängt und keine Vertreter des NGO-Sektors. Unterstützung können die Landwirte nur von Staatspräsident Andrej Kiska erwarten, inzwischen die Galionsfigur der Bewegung für eine anständige Slowakei. Es ist höchste Zeit, dass die Regierung die Probleme der Bauern löst und ihren Forderungen nachkommt. Der wichtigste Punkt ist die Überprüfung der Eigentumsrechte. Der jetzige Zustand bietet den Raum für Spekulanten, an Subventionen zu kommen. Wenn die slowakische Regierung auf Druck reagiert, dann nicht auf den der Bauern, sondern auf den aus Brüssel. Seit dem Mord an Jan Kuciak untersucht das EU-Parlament den Umgang mit den Agrarsubventionen in der Slowakei. Und nichts fürchtet die Regierung in Bratislava mehr, als dass die Milliardensubventionen einbehalten werden.
Peter Lange, in Ihrem Bericht eben war die Rede von der Bewegung für eine anständige Slowakei. Das ist ein ungewöhnlicher, aber auch sehr eindeutiger Name für eine Bewegung. Was verstehen die Mitglieder unter Anstand?
Ja, sie wollen eigentlich nach europäischen Standards regiert werden. Das heißt, demokratisch, mit Teilhaberechten, europäischen Werten verpflichtet, Bürgerrechte, Pressefreiheit und so weiter. Es ist eine Bewegung, die nach dem Mord an Jan Kuciak und Martina Kuschnirowa entstanden ist. Es hat früher immer schon mal bei einzelnen großen Skandalen, Demonstrationen gegeben. Das waren immer nur so zeitweilige Aufwallungen. Danach war das alles wieder weg. Es ist jetzt das erste Mal, dass für länger so eine Bewegung zustande gekommen ist. Die besteht aus Schülern und Studenten, Künstlern, Journalisten, Vertreter der Kirchen sind dabei, die sagen, wir müssen hier die Verhältnisse grundlegend ändern. Das kann so nicht weitergehen. Und wie gesagt, Mafiastaat, das wollen wir schon gar nicht sein. Und die entscheidende Frage ist jetzt, wie positionieren die sich für die anstehenden Parlamentswahlen in knapp 2 Jahren? Wollen Sie da als Partei antreten? Bleiben Sie eine NGO, die sich einer anderen Partei anschließt oder dazu empfiehlt, die zu wählen? Das ist alles noch offen. Und ja, das Spannende, ob die den langen Atem haben, diese Bewegung aufrechtzuerhalten bis zu den Wahlen.
Jetzt will die EU ja Subventionen für die Landwirtschaft kürzen innerhalb der EU. Ist das denn im Sinn der anständigen Slowaken?
Ja, zumindest ist es derzeit der einzige Hebel, um die Regierung Pellegrini zum Umdenken zu bringen. Pellegrini macht im Grunde da weiter, wo sein Vorgänger Robert Fico aufgehört hat und war bisher relativ resistent gegen Proteste auf der Straße. Die Opposition im Parlament ist zersplittert und auch zu schwach. Also bevor das EU-Geld in falschen Taschen landet, dann lieber ganz streichen. Das wird natürlich offen nicht gesagt, weil man dann natürlich eine andere Flanke aufmachen würde. Dann wären wir ja fast schon Landesverräter. Also aber der Druck aus Brüssel, der kann im Moment tatsächlich mehr bewirken als alles andere.
Und ein Blick nach Frankreich könnte ja vielleicht, ich komme noch mal kurz zurück auf diese Bewegung für eine anständige Partei, könnte vielleicht ja auch Hoffnung machen. Dort hat Macron eine Bewegung gegründet, En Marche, heute ist er Präsident. Das ist nicht vergleichbar, beide Länder. Aber es zeigt ja schon, dass außerhalb der traditionellen Parteiensysteme was entstehen kann. Ist das ein Stückchen auch Hoffnung oder auch Ihre Hoffnung als Beobachter für die Slowakei, so ein Stückchen Bewegung, die sich gerade abzeichnet?
Also auffällig ist, dass hier sehr schnell Parteien gegründet werden und dann wieder verschwinden und neue gegründet werden. Auch die Partei Smer von Robert Fico, dem früheren Ministerpräsidenten, war mal so eine neue Kraft, die aufräumen wollte und sich dann doch mehr oder weniger den Staat zur Beute gemacht hat, als sie dann mal 5 Jahre mit absoluter Mehrheit regieren konnte. Also da ist ein ständiger Wandel und ein Kommen und Gehen bei den Parteien. Das ist ja inzwischen auch in Westeuropa so, dass da ständig neue Kräfte kommen. Es gibt hier eine Person, auf die viele schauen, das ist der Staatspräsident, der nicht mehr kandidieren will, der sozusagen als ein weißer Ritter daherkommt, der als einigermaßen sauber gibt. André Kiska heißt er. Und alle schauen, was er demnächst macht. Er hat gesagt, er will politisch aktiv bleiben. Das haben viele so gewertet, dass er vielleicht selber jetzt entweder eine Partei gründet oder sich einer anschließt. Also der könnte derjenige sein, der in 2 Jahren wie ein Macron da eine neue Sammlungsbewegung dann hat, die für neue Mehrheiten sorgen kann und dann tatsächlich auch für einen Wandel. Aber es ist halt auch sehr vieles sehr tief eingefressen an Mentalitäten, es gibt auch natürlich Verteidiger, die das verteidigen wollen, wovon sie profitiert haben. Das wird kein leichter Weg sein und es wird vor allen Dingen lange Zeit dauern.
Wie ist überhaupt das Ansehen der EU in Bratislava und im Rest des Landes? Fühlt man sich dieser Gemeinschaft innerlich überhaupt verbunden oder ist die nur Cash-Cow?
Also das Ansehen der EU in der Slowakei ist erstaunlich groß. Und die EU-Befürworter waren dort immer stark in der Mehrheit. Die wissen genau, dass sie den wirtschaftlichen Aufstieg, den sie geschafft haben, nicht nur ihren eigenen Händen zu verdanken haben, sondern eben auch der Europäischen Union. Man muss sich immer in Erinnerung rufen, die Slowakei war bis 1998 unter dem Regime von Wladimir Mečia auf dem Weg, so eine Art zweites Weißrussland zu werden. Und viele sind jetzt halt dankbar, dass man die Wende Richtung Westen geschafft hat nach 1998. Man ist in der EU, man hat den Euro, man ist in der NATO, also eine wirtschaftliche Erfolgsstory. Und deswegen ist die EU eigentlich sehr gut angesehen und ja, man ist auch immer drauf zu sagen, wir gehören zum Kern der EU. Wir sind nicht irgendwas Randständiges. Wir, kleines Land, wir, das Little Big Country, wir gehören zum Zentrum der EU und das wollen wir auch da bleiben.
Und was man auch noch im Kopf haben muss und was man möglicherweise auch überall in der Slowakei noch im Kopf hat, ist die frühere kommunistische Knute. Das Land war ja nicht frei. Wie sehr erinnert man sich heute in Museen oder Gedenkstätten überhaupt an jene Phase der Geschichte, die mit dem Fall der Mauer glücklicherweise geendet ist?
Also das Erbe des Kommunismus ist in all diesen postkommunistischen Ländern ein sehr schwieriges Kapitel. Das ist in der Slowakei nicht anders. Solange die Akteure zum Teil ja noch leben, Täter, Mittäter, Profiteure, Mitläufer, Dissidenten, wird um die Deutungshoheit gerungen und eben auch um Macht und Einfluss. Die alten Eliten sind größtenteils von der Spitze der Politik weg, aber sie haben sich mit dem Insiderwissen dann in der Wirtschaft festgesetzt. Ein sehr prominentes Beispiel ist Andrej Babiš, der tschechische Ministerpräsident, zweitreichster Mann in Tschechien mit wirtschaftlichen Interessen auch in der Slowakei. Ist ja Slowake, war dort ehemals KP-Mitglied, hat im Außenhandel gearbeitet und geht inzwischen durch alle rechtlichen Instanzen, weil das Institut der nationalen Erinnerung, das ist sozusagen die slowakische Entsprechung zur Gaukbehörde in Deutschland, sagt, wir haben jede Menge Aktenbände der Stasi mit Berichten von Babiš, Deckname Bureš, und der streitet alles ab. Und diese Institute sind in allen Ländern und in der Slowakei auch ständig unter Druck, sich rechtfertigen zu müssen, und im Zweifelsfall droht man ihnen damit, dass man das Geld wegnimmt.
Und zur Stunde trifft sich Trump mit Putin in Helsinki. Putin, der russische Präsident, der mal den Zusammenbruch der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe bezeichnet hat. Wie kommentiert man in Bratislava, wo wir heute bei Ihnen zu Gast waren, dieses Treffen? Hat man da Sorge vor einem Ausverkauf westlicher Interessen?
Nun, zumindest ist man gegenüber Russland sehr skeptisch. Also der Prager Frühling, der ja auch die Slowakei betraf, die Niederschlagung vor 50 Jahren betraf eben auch diesen Landesteil. Und Alexander Dubček war ein Slowake. Die Slowakei will zum Kern des Westens gehören, unzweifelhaft. Und das ist ein Konsens von konservativ bis linkspopulistisch. Es haben viele Politiker und Journalisten, mit denen ich in Bratislava gesprochen habe, mir gesagt, also bei aller Kritik an dem früheren Ministerpräsidenten Fico, der ein Populist ist, der korrupt war, der gegen Journalisten ausfällig war und sonstige Machenschaften hatte, aber dafür, dass er diese Slowakei eindeutig im Westen verankert hat, dafür sind wir ihm dankbar.
Peter Lange, besten Dank für das Gespräch und Ihre Stadtführung. Und morgen sind wir in Rom. Mein Name ist Claudia Sauter. Uns können Sie im Podcast auf hr2.de nachhören und auch in der kostenlosen App zur ARD Audiothek. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.